NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Juni 1932. Der Geburtstag des argentinischen Filmkomponisten Lalo Schifrin.
Lalo Schifrin ist ein Riesenname. Man verbindet ihn natürlich mit den Filmmusiken, die er geschrieben hat. Mission Possible ist 1000 Mal gespielt worden und von 1000 Fassungen kennt man das.
Gábor Takőfi, der erste Trompeter der Berliner Philharmoniker.
Aber nicht nur das hat er geschrieben, symphonische Sachen, Big Band Sachen hat er geschrieben. Wenn Lalo Schifrin auf eine Bühne kommt mit jedem Symphonieorchester, alle haben dieses Gefühl, dass es ist ein Genie, der bekommt einen Wahnsinnsrespekt von allen.
Der französische Jazz-Kontrabassist Pierre Boussorgué kennt Lalo Schifrin seit 20 Jahren.
To me there is always a South American.
Für mich ist in seiner Musik immer ein südamerikanischer Spirit. Manchmal auch sehr gut versteckt, aber er ist immer da. Und auch etwas Nostalgisches, Wehmütiges. Lalo ist für mich wie eine tiefgründige alte Seele, wie ein gut gereifter Rotwein. Und er kennt keine Mauern zwischen den Musikgenres. Für ihn ist alles einfach Musik.
There are no walls between music. It's just music.
Lalo Schifrin ist ein Musiker, der in verschiedenen Genres Elementares geleistet hat, was viele gar nicht so wissen.
Musikmanager Burkhard Hopper hat Lalo Schifrin 1993 zum ersten Mal getroffen.
Lalo Schifrin ist ein richtiger Musiker. Er ist ein Träumer letztendlich. Er träumt seine Melodien, er bringt sie zu Papier, er ist ein Arbeiter. Alles, was er macht, macht er tatsächlich. Er hat nicht irgendeine Factory dahinter geschaltet mit 12 Leuten, die ihm zuarbeiten oder sowas. Er ist von der alten Garde, richtig von der Musik besessen. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, Mensch, Mission Impossible, das muss ja so viel Geld sein, was da so reinkommt für den Komponisten. Und dann sagte er mir aber, nee, seine größte Einnahmequelle wären tatsächlich die Arrangements für die 3 Tenöre. Die haben ja über 40 Millionen Platten verkauft. Wahnsinn.
Lalo Schifrin wird 1932 als Boris Claudio Schifrin in Buenos Aires geboren. Sein Vater ist dort Mitbegründer des Philharmonischen Orchesters und 35 Jahre lang Konzertmeister am Teatro Colón.
Brüder und Schwestern meines Vaters waren alle Musiker. Auf der Seite meiner Mutter war das genauso. Ich habe nichts anderes als Musik gekannt. Mit 5 bekam ich klassischen Klavierunterricht bei Enrique Barenboim, dem Vater von Daniel Barenboim, der mit meinem Vater befreundet und mein erster Klavierlehrer war. Als Teenager habe ich mich für amerikanischen Jazz begeistert und ihn auch gespielt. Mein Vater mochte Jazz zwar, aber er machte sich ernsthafte Sorgen wegen des Ganzen drumherum. Drogen, Alkohol, Prostituierte. Und er empfahl mir, besser Arzt oder Jurist zu werden. Tatsächlich studierte ich Jura, daher weiß ich heute, wie man einen Vertrag liest.
And I went to law school, which means that I know how to read a contract now.
Mit 20 Jahren studierte er am Konservatorium in Paris bei Karl-Heinz Stockhausen und Olivier Messiaen, der als Organist in der Dreifaltigkeitskirche die Gemeinde verstört, mit seinen wilden Improvisationen und seinem skandalträchtigen Modernismus.
Messiaen ist ja so ein Crazy Guy gewesen, ne? So ein total Verrückter. Und hat ja viele Türen auch aufgemacht in der Musik. Und da dabei gewesen zu sein, war für den Lalo ein prägendes Ereignis. Auch so diese Grenzen auszuloten und Sachen aufzubrechen.
Dennoch ist Messiaen entsetzt, als er erfährt, dass sein so talentierter Schüler Schifrin heimlich nachts als Jazzpianist in verrauchten Pariser Clubs sitzt. Die Liebe zu Jazz und Klassik und die Synthese aus traditionellen Techniken und Einflüssen des 20. Jahrhunderts werden sich wie ein roter Faden durch sein Werk ziehen.
Natürlich, die Wege in die 50er Jahre waren noch nicht da. Es war knallhart getrennt, die Jazzmusiker und die klassische Musiker. Und das zu mischen, die klassische Musik mit Jazz zusammenzubringen, ist natürlich eine wahnsinnig wichtige und gute Tat. Ohne solche Leute wie Lalo Schifrin oder Dizzy Gillespie wäre das nicht möglich gewesen. Sie waren Wegweiser dafür.
Der Weltklasse-Trompeter Dizzy Gillespie entdeckt ihn, als Lalo Schifrin mit seiner frisch gegründeten Fernseh-Bigband auftritt und mit gerade einmal 24 Jahren zu einer Art argentinischem Paul Kuhn avanciert. Ruhm und Erfolg sind ihm sicher, doch
das hat er dann letztendlich alles aufgegeben, um Dizzy nach New York zu folgen. Und wir hatten diese Unterhaltung auch oft, dass er seinerzeit auch der größte Karpfen im kleinsten Teich hätte bleiben können, weil seine Karriere in Argentinien war eigentlich total gesettelt. Er war da der größte Mann vor Ort und stattdessen hat er das alles aufgegeben und hat sozusagen wieder als kleiner Pianist in einer Jazzband angefangen. Also er folgt da wirklich nur der Musik, dass das Geld da irgendwie dann irgendwann kommt, spielt keine Rolle. Ne?
Das Geld kommt. Er komponiert die Suite Gillespiana, von der sich 1 Million Platten verkaufen, tourt mit der Trompeterlegende zweimal um die Welt und spielt mit Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald, Stan Getz und Count Basie.
Dizzy war ein wahnsinniger Trompeter. Mit Dizzy auf Tournee zu gehen, ist natürlich was Neues zu machen. Zum Beispiel wir klassische Musiker, wir spielen nicht immer was Neues. Die Entwicklung im Jazz ist viel kreativer. Dass Dizzy mit Lalo Schifrin auf eine Weltreise geht und sie spielen zusammen eine neue Form von Musik. Da war auch diese Experimentieren-Lust dabei.
Er sei wie ein Junge, der Musik auseinandernimmt und neu zusammenmontiert. Er experimentiert später auch mit französischen Cocktailklängen, Jahrmarktsorgelgeleier bis hin zu Sinti- und Disco-Sound und zeigt sich bereits in den 60er Jahren innovativ.
Da hat er natürlich dem Jazz einen Riesenstempel aufgedrückt, was zu dem Zeitpunkt ja brandneu war, dass der Jazz sich geöffnet hat gegenüber anderen Musiken und Stilen, in dem Zusammenhang dann der südamerikanischen Rhythmik. Und das ist eins der Verdienste von Lalo Schifrin.
He came with the name Cincinnati. A kid with no ace in the hole.
Hollywood wird auf ihn aufmerksam. Er gilt als Meister darin, mit neuen, jazzigen Impulsen eine ganz eigene Stimmung zu schaffen. Filme wie Cincinnati Kid und Bullet mit Stephen McQueen, Der Unbeugsame mit Paul Newman und die Dirty Harry-Trilogie tragen atmosphärisch seine Handschrift. Clint Eastwood wird sein Freund fürs Leben und Lalo eine Komponistenlegende im Film- und Fernsehbereich. Viele seiner weit über 100 Soundtracks erlangen Kultstatus.
Ja, Lalo sagt immer, das ist die Oper unserer Zeit. Mozart, wenn der heute leben würde, er würde Filmmusik machen.
Seine Titelmelodie der Serie Cobra übernehmen Sie wird auch bei der späteren Spielfilmversion Mission Impossible mit Tom Cruise übernommen. Der experimentierfreudige Schifrin tüftelt hier im ungewöhnlichen Fünfvierteltakt an einem abgerundeten Groove, der zum vielfach bearbeiteten Klassiker wird. Im Herzen, so Gabor Taköfi, ist er ein Jazzmusiker, weil er immer neue Herausforderungen sucht.
Ganz, ganz viele klassische Musiker haben von den Jazzmusikern wahnsinnigen Respekt für diese Kreativität und dass sie manchmal wirklich alles hinter sich lassen für was Neues. Und das kenne ich von vielen.
Nach Jazz in den 60er und Filmmusik in den 70er Jahren konzentriert sich Lalo Schifrin in den 80ern auf seine dritte Leidenschaft, die klassische Sinfonie. Er wird musikalischer Direktor der Philharmoniker in Paris, arbeitet mit den weltgrößten Orchestern zusammen. 17.000 Menschen feiern ihn mit Standing Ovations, als er mit dem Glendale Orchestra seine Komposition zum 100. Geburtstag der Freiheitsstatue präsentiert. Längst gilt er als Meister ungewöhnlicher Projekte, der zusammenbringt, was scheinbar nicht zusammenpasst. Er vertont mexikanische Verse aus dem 12. Jahrhundert und führt diese mit Plácido Domingo und 200 Instrumentalisten am Fuße der Pyramiden Teotihuacan auf. Er ehrt Queen Liliuokalani, die letzte Königin von Hawaii, mit einer eigenen Komposition und erschafft im Auftrag des Sultan von Oman eine musikalische Hommage an dessen Land.
Ja! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Fußballweltmeister 1990.
7. Juli 1990. Am Vorabend des Fußballweltmeisterschaftsfinales Deutschland gegen Argentinien in Rom wird ein Mythos geschaffen. Vor der majestätischen Kulisse der Caracalla-Therme und einem 200-köpfigen Orchester präsentieren sich erstmals die drei Tenöre im Schulterschluss. Fußball und Oper? Das Projekt ist im Vorfeld umstritten. Luciano Pavarotti.
The people, then they say, then the music is too popular.
Die Leute meinten dann, die Musik sei zu populär. Es tut mir leid, auch wenn es arrogant wirkt. Die Musik sollte, genau wie der Sport, für alle da sein. Und wenn wir in der Lage sind, sie jemanden nahe zu bringen, sollte kein Kollege sagen, irgendetwas wäre zu bekannt.
Umso größer der Triumph. 1 Milliarde Menschen verfolgen das wuchtige Spektakel. Der Mann im Hintergrund, Lalo Schifrin.
Wenn Pavarotti, Carreras und Domingo zusammen gesungen haben, dann gab es nur einen einzigen Typen, auf den sie sich konnten einigen, der die Arrangements geschrieben hat, weil jeder natürlich sorgsam darauf geachtet hat, dass keiner der anderen einen Vorteil hat. Und das war halt Lalo Schifrin.
Popularität und Kommerzialität werden ihm häufig vorgeworfen. Das Programm aus Liedern und Arien erinnere an ein Wunschkonzert, heißt es doch.
Alle 4 Jahre ging das wie ein Karnevalsumzug um die Welt, ne?
Und während die drei Tenöre auch bei den Fußball-Weltmeisterschaften in Los Angeles, Paris und Yokohama entzücken, verzaubern, im TZ den Gipfel des Hohen C und damit Millionengagen erstürmen, konzentriert sich Lalo Schifrin längst auf seine wohl leidenschaftlichste Vision. Er schreibt Arrangements, die Jazz- und Filmmusik für große symphonische Orchester spielbar und für ein breites Publikum hörbar machen. Und schafft so eine Symbiose aus seiner Arbeit der letzten Jahrzehnte unter der Überschrift Jazz meets the Symphony.
Gegen alle Widerstände, weil die Kritiker lieben gerade solche Programme, ne? Da kriegst du einen Vollverriss nach dem anderen, hat er das eisenhart durchgezogen. Er ist ein Überzeugungstäter, er ist eher das verspielte Kind, das ist sein Traum und das zieht er durch und da gibt es jetzt nichts. Und wenn man keinen Erfolg damit hat, dann ist auch egal und wenn es erfolgreich wird, super.
Er wird erfolgreich. Nicht zuletzt, weil sich Lalo Schifrin immer öfter auf Jazzfestivals und Live-Tourneen zeigt, als begnadeter Pianist ganz in seinen Improvisationen aufgeht und vom Klavier aus große Orchester wie das London Philharmonic Orchestra oder die WDR Big Band dirigiert. Gabor Taköfi.
Mich beeindruckt diese Professionalität. Und dann, dass das auch im Konzert alles noch ein bisschen anders sein kann. Es ist auch ganz viel Spontanität gefragt. Und diese Leute, die das von Kindheit schon gemacht haben, wie Lalo Schifrin, Gillespie oder das sind wirklich Wahnsinnsnamen, die wissen das. Diese Spontanität haben sie drinnen.
We have one more piece to play, Mission Impossible. Before we finish, I'd like a big applause for the WDR band.
Lalo Schifrin wird mit 6 Oscar-Nominierungen, 4 Grammy Awards und einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Seine Mission, Musikstile und Musiker miteinander zu verbinden, scheint erfüllt. In seinem Haus in Beverly Hills, das er einst Gaucho Marx von den Marx Brothers abgekauft hat, arbeitet er trotzdem weiter an seinem Lebenswerk. Täglich von 9 bis 17 Uhr mit Piano, gespitzten Bleistift und Notenpapier.
Im Zeitzeichen gratulierte Susanne Rabsal zum Geburtstag von Lalo Schifrin, der heute 85 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.